Die Frau, die da so enthusiastisch gefeiert und mit Guapa-Guapa-Rufen überhäuft wird, das ist niemand Geringeres als die Jungfrau Maria. Was ihr da hört, das ist eine Aufnahme von einer der berühmten spanischen Osterprozessionen in Sevilla. Und es sind zwei junge Männer, die da so enthusiastisch so eine Marienstatue feiern, die durch die Straßen getragen wird.
Und nein, wir haben uns nicht im Datum geirrt, aber die Osterprozessionen sind nun mal eines der Bilder, das den meisten Menschen in den Kopf kommt, wenn sie an typisch spanisches Brauchtum denken und an typisch spanisch-katholisches Brauchtum vor allem. Im Ausland gilt Spanien noch immer als sehr katholisches Land. Klischee oder Wirklichkeit? Und damit herzlich willkommen bei
Sangria und sonst der Spanien-Podcast.
Wir sind
Julia Macher
und Antonia Schäfer und einmal im Monat geht es bei uns um ein Thema, das das Land, in dem wir leben, bewegt. Unser Thema heute: Wie mächtig ist die katholische Kirche in Spanien?
Ja, wir können ja mal zum Einstieg so ein kleines Fact-Checking machen, bei dem ihr gerne auch mitmachen könnt. Was würdet ihr sagen? Wie viele Menschen bezeichnen sich heute in Spanien als praktizierende Katholiken? Sind es 73%, 53% oder 17%? Und da jetzt leider nur Antonia direkt antworten kann, würde ich Antonia fragen. Antonia, was glaubst du denn?
Ja, also habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Ich finde ja, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. 73% kommt mir zu viel vor. Aber was ist eigentlich auch ganz genau praktizierend? Ist das jetzt irgendwie sonntags in die Kirche?
Sonntags in die Kirche
ja,
gehen,
also nicht einmal
beten.
Im Jahr.
Okay. Nee, nicht nur am Weihnachten, sondern schon regelmäßig in die Kirche gehen, auch Sakramente wie Buße und so weiter wahrnehmen.
Ach so.
Ja.
Ja, sonst hätte ich nämlich 53% gesagt, aber jetzt bin ich mir unsicher. Egal, ich bleibe bei B53%.
Ja, also tatsächlich sind es 17% nur. Und ähnlich sieht es auch mit anderen Zahlen aus, zum Beispiel mit kirchlichen Eheschließungen. Die sind in den letzten Jahrzehnten auch rapide gesunken. 1996 waren noch 76,7% der Eheschließungen kirchlich, 2021 nur noch 16,8%. Also ich glaube, das zeigt schon, dass Spanien nicht ganz so katholisch ist, wie das Klischee das nahelegt.
Ja, und trotzdem muss man sagen, dass es in Deutschland damals schon ganz anders aussah. Also wir haben einfach mal als Vergleichsgröße die gleichen Jahre nebeneinander gelegt, also einmal 1996. Und da war schon die überwältigende Mehrheit der Eheschließungen in Deutschland nicht kirchlich. Also das waren rund 70%. Und diese Tendenz hat sich noch weiter ausgeweitet. Also in Deutschland fanden 2021 nur noch rund 10% der Eheschließungen in Gotteshäusern statt. Das ging also in Spanien wahnsinnig schnell im Vergleich. Und dieser schnelle Wandel zieht sich ja mittlerweile auch wie ein roter Faden ein bisschen durch unsere Folgen, ne, Julia?
Genau, und da können wir uns jetzt auch so zwei Fragen stellen. Also warum hat sich Spanien denn so schnell säkularisiert? Oder die andere Frage wäre, warum gilt Spanien als so katholisch, wenn die Zahlen doch eine ganz andere Sprache sprechen? Antonia, womit sollen wir anfangen? Mit dem, warum sich Spanien so schnell säkularisiert hat, mit dem Historischen oder wie machen wir das?
Naja, am Anfang, wie immer, oder? Also und diesmal gehen wir ja wirklich weit zurück ins 15. Jahrhundert. Julia, wir mausern uns zum Geschichtspodcast.
Genau, und wir gehen jetzt ganz zurück zur Staatsgründung von dem, was das heutige Spanien ist, also dem Embryo, aus dem das aktuelle Spanien entstanden ist, zu den katholischen Königen Isabella und Fernando. Die haben ja damals ihre beiden Königreiche Kastilien und Aragon zusammengelegt. Dieser Titel katholische Könige, das ist ein Ehrentitel, der wurde an sie verliehen per päpstlicher Bulle 1496 von Papst Alexander VI. Und der wurde denen verliehen, weil sie dieses Reich auf der Iberischen Halbinsel eben nicht nur politisch vereint haben, sondern vor allem eben auch religiös. Sprich, was sie gemacht haben, waren die Andersgläubigen, also die Juden und Moslems, 1492 des Landes zu verweisen. 1492 war ja auch das Ende der sogenannten Reconquista. Wer nicht ging, musste katholisch werden, also wurde zur Konversion gezwungen. Und es gab eine mächtige Institution, die darüber wachte, nämlich die Inquisition. Und dieses Agieren für den katholischen Glauben war dann auch die Prämisse, unter der später die Kolonialisierung Amerikas erfolgte. Die wurde vom Papst unterstützt, weil die katholischen Könige, weil Spanien so den wahren Glauben in die Welt tragen sollte, auch wieder mit einer päpstlichen Bulle, die so sinngemäß gesagt hat, okay, was ihr jetzt entdeckt auf dieser Reise mit Kolumbus, das gehört euch, aber nur, wenn ihr die Menschen, die dort leben, zum richtigen Glauben, also zum katholischen, begeistert. umgekehrt. Ja, und diese Sonderrolle Spaniens, die ging dann weiter im Laufe der nächsten Jahrhunderte, auch während der Reformation, die in Spanien ja überhaupt keine Chance hatte. Spanien war das Reich der Gegenreformation, auch dank Inquisition. Und diese ganze Geschichte führte zu dieser besonderen Verbindung von Nation und Religion, die es in Spanien gibt, bis heute, würde ich sagen, und die man dann auch in so Aussprüchen wiederfindet wie, ja, Spanien als Schwert Roms oder auch dem berühmten so España será católica o no será, also Spanien wird katholisch sein oder es wird aufhören zu existieren.
Ja, und wir wären natürlich nicht Sangria und sonst, wenn wir nicht auch über Franco sprechen würden. Und langsam muss ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, an diese Spiegelcover denken, die immer Hitler zeigen. Da gibt es auch irgendwie diese ganzen Jokes zu, wenn man irgendwie dann ein Spiegelcover zeigt und da ist auf jeden Fall immer Hitler drauf.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen zieht sich das bei uns mit Franco durch.
Ja, ich glaube, wir müssen uns mal ausführlicher diesem Thema zuwenden.
Ja, ganz genau. Aber gut, bei der katholischen Kirche geht jetzt auch wirklich kein Weg dran vorbei, denn Franco verstand Spanien eben als katholischen Staat, in dem Kirche und Nation eng verschmolzen waren, also ein Nationalkatholizismus entstand sozusagen. Und die Institution wurde dann andersrum zu einem der wichtigsten Stützpfeiler der frankistischen Diktatur. Es war praktisch eine Symbiose, wo der eine dem anderen half und eben andersrum. Und die Kirche hatte dann auch absolute Sonderrechte. Die Kontrolle des Bildungswesens zum einen, Einfluss auf Familien, Moral und Zensurgesetze. Und gerade Moralfragen, da war die Kirche natürlich ganz weit vorn. Das kann man sich dann so vorstellen, in der Schule von Ende der 30er bis in die 50er Jahre haben größtenteils Geistliche unterrichtet. Universitäten und studentische Vereine waren stark reglementiert und zensiert. Mädchen waren praktisch Mutter und Hausfrauen. Also darauf wurden sie zumindest im späteren Leben vorbereitet. Und alles, was nicht katholisch oder nationalistisch war, wurde dämonisiert. Darunter natürlich besonders kommunistische Tendenzen.
Genau, und die Freimaurer auch. Was ich so ganz interessant finde an diesem Konstrukt vom Nationalkatholizismus, ist, dass das, haben es mir zumindest Historiker erklärt, dass das für Franco eben auch so eine Art ideologische Notlösung war. Weil diese ganzen unterschiedlichen Fraktionen, die ihn unterstützt haben, die hatten nicht besonders viel Berührungspunkte. Da gab es Faschisten, Monarchisten, alles Mögliche. Aber das Einzige, worauf sie sich einigen konnten, war halt gut, wir sind nationalistisch, spanisch-nationalistisch und wir sind katholisch. Und das war dann so quasi der Minimalkonsens seines Regimes.
Der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen.
Genau.
Aber das Ganze hat sich auch ein bisschen entspannt, auch noch unter der Franco-Diktatur. Also es blieb nicht immer so reglementiert wie anfangs. Es gab aber vor allem Umwälzungen in Rom, die dazu geführt haben. Und zwar fand der zweite Vatikanische Konzil statt. Das musste ich auch erstmal nachschauen, was es ist. Es ist eine Kirchenversammlung, die über 3 Jahre dauerte und die katholische Kirche weltnäher und moderner machen sollte. Und das kam dann auch auf Spanien zu. Also mehr weltliche Fächer zum Beispiel im Unterricht, mehr technische Fächer im Bildungssystem. Und vielleicht kann man in diesem Zusammenhang sogar sagen, die Kirche war an dieser Stelle der Geschichte sogar fast ein Teil des Fortschritts. Also die Einflüsse der Kirche von außerhalb brachten Wandel in ein erstarrtes Spanien hinein, was ja auch eine interessante Begebenheit ist. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Spanien ganz, ganz dringend besser ausgebildete Leute brauchte, weil die Wirtschaft auch am Boden lag. Also das gab sich so ein bisschen die Hand, würde ich sagen.
Und vielleicht da noch zu dieser Zeit nach dem Vatikanischen Konzil. Es gab ja dann auch im Franco-Spanien Arbeiterpriester, die mit der Opposition zusammengearbeitet haben, beziehungsweise Gewerkschaften, verbotene Gewerkschaften oder die verbotene kommunistische Partei hat sich zum Teil dann in Sakristeien heimlich getroffen, wo sie eben vor dem Zugriff der Polizei sicher waren. Also da gab es dann schon auch so eine Verschiebung innerhalb der katholischen Kirche zum Schluss des Regimes.
Aber man muss auch sagen, dass es natürlich nicht komplett entkatholisiert wurde. Also da gab es Verschiebungen, aber bis heute gibt es immer noch diese Prägung. Und diese Verbindung zeigt sich auch im spanischen Sprachgebrauch, in denen viele religiös motivierte Sprichwörter noch immer vorhanden sind. Geflügelte Worte sind dort zu finden. Und um eines davon geht es heute in unserem Kulturkompass.
Der Kulturkompass.
Con la iglesia hemos dado, tópico literario de la novela Don Quijote de la Mancha. Con la iglesia hemos dado oder auch con la iglesia hemos topado, das ist ein Zitat aus dem berühmtesten aller spanischen Romane aus Cervantes' Don Quixote. Der Satz stammt aus dem 9. Kapitel des 2. Teils. Don Quixote und Sancho Panza irren auf der Suche nach Dulcineas Palast durch die Nacht und stoßen auf ein großes Gebäude, das sich aber nicht als das ersehnte Ziel, sondern als die Dorfkirche entpuppt. Und als geflügeltes Wort kommt con la iglesia hemos topado, in Spanien immer dann zum Einsatz, wenn jemand über ein unüberwindliches Hindernis oder das Gebaren einer argumentativ nicht zugänglichen Autorität und oder die beträchtlichen Beharrungskräfte der katholischen Kirche seufzt. Ob Cervantes diesen Satz tatsächlich so kirchenkritisch gemeint hat oder wirklich rein deskriptiv, da steht eine Kirche und wir kommen da nicht dran vorbei. Es gehört zu den großen ungelösten Rätseln der Literaturgeschichte.
Ja, Don Quixote, mein alter Erzfeind. Natürlich nur im übertragenen Sinne.
Warum?
Ich versuche dieses Buch seit 2 Jahren jetzt zu lesen auf Spanisch. Ich habe es bisher bis Seite 200 geschafft.
Nicht schlecht, Kompliment.
Ja, aber es ist wirklich nicht einfach. Und jetzt liegt es auf meinem Nachttisch und scheint mich jedes Mal böse anzuschauen, wenn ich stattdessen nach dem Handy greife. Mi Iglesia Personal ist also Don Quixote selber. Naja. Aber kehren wir zur eigentlichen Kirche zurück. Denn den Einfluss der Kirche auf die spanische Gesellschaft, den kann man natürlich nicht einfach wegargumentieren. Und auch heute nicht. Ein Beispiel, das gut 10 Jahre her ist. Aktivisten haben statt der Heiligen Jungfrau eine Vulva im Umhang auf einer Prozession durch die Menge getragen. Und dafür gab es eine ordentliche Geldstrafe. 3.600 Euro haben die Aktivisten dafür bezahlt. Und dann hat sich danach der Schauspieler Willy Toledo, der ja auch irgendwo umstritten ist und sich gerne aktivistisch äußert, der hat in dem Zusammenhang auf Facebook gepostet, er scheiße auf Gott und schrieb das Zitat, es lebe die ungehorsame Fotze. Und daraufhin wurde er verhaftet, der Grund Verletzung religiöser Gefühle.
Ja, kleine Zwischenbemerkung. Die Organisation, die ihn damals angezeigt hat, das waren die Abogados Cristianos und die gehören zu dem Geflecht, über das wir in Episode 3 gesprochen haben, im Zusammenhang mit der Máquina del Fango, der Schlammwerfmaschine. Also könnt ihr da gerne nochmal reinhören.
Absolut, das sind ja auch ultrakonservative Organisationen, die solche Anklagen gerne mal stellen. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass der Einfluss auf Moral und Wertevorstellungen der Kirche noch immer in Spanien, im aktuellen Spanien vorhanden ist. Und der reicht aber auch noch weiter. Also es ist nicht nur in die Moralvorstellungen der Gesellschaft hinein. Die Kirche kontrolliert noch rund 20% des Bildungssystems, darunter Schulen und Universitäten. Sie besitzt Immobilien und rund 3/4 des historischen Erbes Spaniens. Das kommt mir schon sehr, sehr viel vor. Ich habe jetzt auch nochmal einen Vergleich gezogen. In Deutschland sind kirchliche Institutionen für 7-8% des Bildungssystem involviert. Also das schließt dann katholische, evangelische Schulen zum Beispiel mit ein. Und jetzt müssen wir aber doch noch einen kleinen Blick in die Geschichte zurückwerfen, in die Zeit noch vor dem Spanischen Bürgerkrieg 1928. Da liegen nämlich die Ursprünge einer Organisation, die meisten vielleicht aus dem Roman von Dan Brown kennen, und zwar Sakrileg. Es ist 2006, der Film mit Tom Hanks, die Menschen rannten in die Kinos. Erinnerst du dich dran, Julia?
Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen, diesen Film, aber ich weiß, von wem du sprichst und kenne auch Leute, die mit dieser Organisation zu tun hatten.
Ja, also ich habe ihn damals tatsächlich geschaut. Es war sehr mystisch, es war sehr mythisch. Man hatte so das Gefühl, Geheimorganisationen unterwandern alles, ne? Und der Film kam bei den Kritikern der FAZ gar nicht gut an, also auch bei den anderen Medien. Aber vor allem kam das auch gar nicht gut an beim Opus Dei. Das ist nämlich die Organisation, diese fädenspinnende Geheimorganisation mit Selbstgeißelung in diesem Film. Und wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, was diese Einrichtung eigentlich ausmacht und ob sie so mythisch ist, wie in diesem Film dargestellt, und so geheim und dunkel, wie Dan Brown sie ausmacht. Ihr Gründer war der spanische Priester José María Escrivá, der nach einer selbstverkündeten göttlichen Offenbarung eine christliche Gruppierung gegründet hat. Anfangs nur für eine Handvoll Freunde und Bekannte. Und im Kern sollte es eigentlich darum gehen, dass alle Menschen, nicht nur Priester und Mönche, in ihren Alltag Gott widmen. Also in Heiligkeit leben, sprich Gebete, Sakramente, Fasten, Beichte. Sein Motto, Heiligung der Arbeit und die Verchristlichung der Gesellschaft. Dann gibt es da unterschiedliche Klassen von Mitgliedern, unter anderem welche, die dann näher an Opus Dei gebunden sind. Die Numaria zum Beispiel, und die sollen teilweise dann Selbstgeißelung mit Bußgürtel und Peitsche zur Selbstdisziplin durchführen. Diese Organisation, die in Navarra ansässig ist, wuchs stark und insbesondere unter Franco, auch weil der in Navarra zum Dank für die Unterstützung ein eigenes Steuersystem weiterhin erlaubte, das für diese Einrichtung favorabel war am Ende.
Und vielleicht auch noch zur Ergänzung, Franco hat während seines Regimes dann so in den 1950er oder 60er Jahren, als er weg von diesem abgegrenzten, isolierten Spanien zu einem weltoffeneren Spanien war, viele Minister mit Opus Dei, mit Leuten aus dem Opus Dei besetzt, sodass sie dann auch faktische Macht im Regime hatten.
Das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also dieses Argument der Machtstrukturen, dem begegnen wir gleich nochmal. Und zwar ging es dann aber nochmal auf kirchlicher Seite weiter. Papst Johannes Paul II. Hat diese Einrichtung zur Personalprälatur gemacht. Das ist die einzige kirchliche Einrichtung weltweit, die Personalprälatur ist. Das bedeutet, sie ist direkt dem Papst unterstellt am Ende. Und jetzt kommen wir nämlich dann zurück zu dieser eigentlichen Frage, denn dem Opus Dei werden auch abseits von Dan Brown vor allem diese Machtstrukturen nachgesagt. Also, dass sie in der Gesellschaft gehobene Positionen einnehmen und so die Gesellschaft auch irgendwo beeinflussen. Und zum Teil stimmt es auch oder gibt es da Nachweise für, es gibt schon Menschen an mächtigen Positionen, die dem Opus Dei angehören oder zumindest nahestehen. Und teilweise sind es Gerüchte, teilweise ist das erwiesen. Darunter ist zum Beispiel Luis de Guindos, das ist der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, und Maria Elosegui, das ist eine Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die soll mutmaßlich dazu gehören. In einem Interview mit El País wurde sie danach gefragt und hat dann gesagt, das ist meine Privatsache und das beeinflusst meine Arbeit nicht. Hat es also nicht abgestritten, aber hat auch nie gesagt, dass sie Mitglied ist. Und dann gibt es verschiedene Bildungseinrichtungen, unter anderem die Opus-Universität in Pamplona. So sagen das spanische Journalisten, soll die Elite mit ausgebildet werden. Also dass man sozusagen gleich die nächste Generation an Mächtigen damit heranzüchtet. Und diese IESE Business School gehört auch dazu. Also die ist zum Beispiel auch in München ansässig. Und am Ende geht es dabei natürlich auch um Geld. Wir haben es mal nachgeschaut. 114.000 Euro kostet ein MBA an der IESE Business School.
Ja, ich kenne auch relativ viele Leute, die an Opus Dei verbundenen Institutionen studiert haben. Also auch ein paar Architekten, die in Pamplona waren. Einer davon hat auch in einem Studentenwohnheim gelebt, der ist katholisch getauft, wie viele Spanier, hatte mit Religion aber nicht viel zu tun. Und der hat dann erzählt, dass in dem Studentenwohnheim er wirklich der Einzige war, der sich mit warmem Wasser geduscht hat und immer die anderen nebenan mit kaltem Wasser, was eben auch zu dieser Idee von Selbstverzicht, Selbstdisziplinierung und so weiter gehört. Ja. Und die anderen beiden, die da studiert haben, die meinten, ja, natürlich war Religion und Katechismus Teil des Lehrplans. Es gab dann auch immer wieder Gespräche, wo man gefragt wurde nach seiner religiösen Orientierung oder es gab so Debatten, die geführt wurden, was würdet ihr tun, wenn ihr als Architekten ein Bordell bauen müsstet und dieses Geld bräuchtet für eure Kinder, wie würdet ihr euch dazu positionieren? Wow. Das sind alles Leute, die nicht religiös sind und die meinten, die haben das dann halt so als intellektuelles Spiel benutzt und da irgendwas erzählt, okay, was sie dachten, was von ihnen erwartet wurde. Und sonst da einfach studiert, ohne jenseits von diesen Gesprächen eben versuchen, der Indoktrination begegnet zu sein. Also es war natürlich eine katholische Universität, eine streng katholische Universität, aber sie wussten, worauf sie sich einließen, hatten aber nicht das Gefühl, dass man da versucht hat, sie irgendwie als richtige Mitglieder anzuwerben.
Ja, ich finde das interessant. Ich habe solche Geschichten ja auch schon häufiger mal gehört. Und das ist dann irgendwie immer so eine Kuriosität. So wird das ein bisschen erzählt, finde ich. Also das ist so am Rande, ja, und dann hatten wir irgendwie diesen und jenen Unterricht und dann wurden da irgendwelche Planspiele durchgeführt. Aber was ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt finde, ist ja, also diese Organisation, Einrichtung versteht sich ja als ultrakatholisch, aber am Ende, und so gegen diesen Luther-Protestantismus eigentlich komplett ab davon, beziehungsweise dagegen, das hast du ja vorhin auch angesprochen, aber irgendwo ist ja die Tendenz ein bisschen ähnlich, also man sagt irgendwie, mit weniger will man klarkommen, diesen Reichtum der katholischen Kirche auch so ein bisschen ablegen, ne? Also eher diese Selbstdisziplin, also nicht, dass das jetzt irgendwie bei den Protestanten so krass ausgelebt würde mit irgendwie Selbstgeißelung und so weiter, sondern eher mit weniger ist mehr. Ich hatte auch Interviews gelesen, wo dann eine Frau sagte, ja, wir haben dann auf Pritschen geschlafen, statt auf Matratzen richtig. Wir hatten dann keine richtigen Kopfkissen mehr. Und es ging halt darum, auch am eigenen Leibe nachzuvollziehen, was das Leid Christi war.
Genau, also ich glaube, dieser Verzicht, das ist wirklich eher so was Spirituelles. Und ich kann das ein bisschen ketzerisch sagen, naja, dass es ja auch so viele Leute machen, die diesem Instagram-Trend anhängen, morgens um 5 Uhr aufzustehen und kalt zu duschen und erstmal eine Runde joggen zu gehen. Das ist ja auch so eine Art von Selbstdisziplin, die einen irgendwie spirituell weiterbringen soll, ja. Aber ich glaube, halt das Interessante beim Opus Dei ist und was ihn auch so umstritten macht, ist diese erklärte Absicht in Politik und Gesellschaft tätig zu werden, um da Politik und Gesellschaft eben auch gemäß den Glaubensvorstellungen zu prägen. Und das führt natürlich immer wieder zu Konflikten, glaube ich, in einer demokratischen Gesellschaft.
Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz bedeutender Unterschied. Und heute ist es eben auch so, dass die Einflusssphäre des Opus Dei relativ groß ist, wenn man von der Handvoll ausgeht, mit denen die Organisation gestartet ist. Heute gibt es 90.000 Mitglieder weltweit, 35.000 allein in Spanien, viele Tausend in Südamerika, so knapp 30.000 würde ich sagen, und ein paar Hundert nur in Deutschland. Das Kuriose ist, dass diese Einrichtungen laut eigenen Angaben überhaupt kein Nachwuchsproblem haben. Es ist natürlich eine eigene Angabe, aber anders als der komplette Rest der katholischen Kirche, dem ja die Mitglieder ständig weglaufen. Jedes Jahr werden es weniger. Und eine Theorie, die dazu aufgebracht wurde, ist, dass die Liberalen aus der Kirche austreten und die Menschen, die wirklich konservativ sind, sich eher dem Opus zuwenden, weil die Kirche den Liberalen hinterher rennt. Und also es ist ein kluger Gedanke, ob das jetzt wirklich so komplett stimmt, sei mal so dahingestellt. Jetzt ist aber doch die Frage, und darin liegt ja so ein bisschen der Knackpunkt des Gesprächs, das wir hier gerade führen, wo liegt am Ende das Problem mit dieser Einrichtung und ist es wirklich gefährlich, was die machen? Haben die wirklich so viel Einfluss? Und es gibt Aussteiger, die berichten von Nötigungen, Druck, schon als Kinder seien die rekrutiert worden, teilweise als 12-Jährige. Und dann wurde gesagt, Gott straft dich, wenn du aussteigst. Also da wurden so Horrorszenarien gezeichnet. Ausgestiegene Priester sprechen unter anderem davon, dass sie ihr Gehalt abgeben mussten und über jedes U-Bahn-Ticket, über jede gekaufte Hose Rechenschaft ablegen mussten und dann nur so einen ganz kleinen Anteil ausbezahlt bekommen haben des eigentlichen Gehalts. Und das sind natürlich Augenzeugenberichte, die es häufiger gab. Und es ist aber nun auch so, dass Führungskräfte bei Opus Dei sich öffentlich vor Journalisten dazu geäußert haben und das alles dementiert haben, all solche Aussagen. Und Julia, du hast doch auch mit einem dieser Führungskräfte gesprochen.
Genau, das ging damals um ein Buch, was in Spanien erschienen ist, beziehungsweise weltweit erschienen ist und was ja die Debatte über den Opus Dei so wieder neu entfacht hat. Das war ein Buch von Gareth Gore über das Opus Dei, wo es auch um diese Vorwürfe ging gegen ja Ausnutzung und quasi Sklaverei von jungen Frauen. Ich hatte damals mit dem Verantwortlichen für Opus Dei Europa gesprochen. Der meinte solche Vorwürfe, es gäbe immer Einzelfälle und natürlich kann man nicht für jeden Einzelnen würgen.
Na klar, ja. Die Einzelfälle.
Aber es wäre kein strukturelles Problem und es ist eher eine Strategie, die jede Organisation fährt. Also man versucht solche strukturellen Vorwürfe dann immer so auf Einzelfälle runterzubrechen und sagen, es gäbe gar kein großes Problem und es gäbe auch keine illegale Finanzierung und solche Netzwerke würden nicht existieren. Und bei diesem Gespräch ging es eben auch um Vorwürfe gegenüber des Autors. Der Autor hat sich lange mit dem Opus Dei beschäftigt. Ich glaube, in Deutschland sagt man das Opus Dei. Wenn wir hier der Opus Dei sagen, dann liegt es daran, dass es in Spanien eben der Opus Dei ist. Deswegen schwanken wir da immer so ein bisschen her.
Seht es uns nach.
Ja. Also dieser Gareth Gore, der Autor, der hatte sich halt lange damit beschäftigt, noch viele Interviews geführt und die Organisation fühlte sich von ihm überrumpelt, weil am Ende ein anderes Buch rauskam, als dem Opus Dei versprochen wurde. Aber das passiert nun mal. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so diese Dan Brown wie eine Spinne im Netz sitzende Geheimorganisation ist, die da irgendwie die Fäden der Macht in der Hand hält, sondern eine konservative Organisation, die versucht, ihren Einfluss geltend zu machen, aber jetzt nichts, was irgendwie ja so eine gefährliche Krake ist auf dem Meeresgrund, die dann die Welt in den Abgrund ziehen wird. So.
Ja, das haben meine Recherchen auch auch eher ergeben, würde ich sagen. Also dieser Mythos, der sich um diese Organisation entwickelt hat, ist mindestens übertrieben. Was es schon ja gibt, ist eine gewisse Machtnähe und auch ein Streben nach dieser Machtnähe. Und erzkonservative Ansichten über Softpower in der Gesellschaft zu halten, ist ja mindestens schon mal der Erwähnung wert. Es ist am Ende relativ schwer zu beantworten, wie weit dieser Einfluss der Bewegung reicht. Aber die Kirche ist natürlich nicht nur Opus Dei und unser Oberthema ist ja immer noch der Einfluss der katholischen Kirche in Spanien. Da gibt es vor allem ja die Bischofskonferenz, das ist die CEE in Spanien. Und das ist heute eher eine moralische Instanz. Also sie äußert sich immer mal wieder zu gesellschaftlichen Themen. Natürlich nannte die Sterbehilfe zum Beispiel einen kulturellen Rückschritt und spricht sich ganz, ganz klar gegen Abtreibung aus. Wer sich an unsere letzte Folge zum Beispiel erinnert, weiß sicher noch, dass die Bischöfe gegen die Sozialreformen von Zapatero und insbesondere die gleichgeschlechtliche Ehe auf die Straße gegangen sind.
Ja, und ich habe den Eindruck, dass sich so diese Bischofskonferenz in den letzten Jahren beziehungsweise seit diesen Protesten verändert hat. Die haben ja eine Zeit lang im Vergleich zu anderen Ländern extrem so die Nähe zur Macht gesucht, beziehungsweise waren extrem politisch die spanischen Bischöfe. Das sind sie jetzt nicht mehr so. Sie rücken nicht mehr so absolut in die Nähe von einer bestimmten Partei. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass die Partei, die gerade so am offensivsten die katholische Tradition Spaniens für sich reklamiert, Vox ist. Und das ist eine Partei, mit der die katholische Kirche nicht in allem konform ist. Vox ist vor allem in Sachen Migration völlig anders gepolt als die Kirche, als die katholische Kirche. Das zeigt sich in Spanien zum Beispiel im Streit um Caritas. Das ist diese katholische Wohltätigkeitsorganisation, die sich viel um Migrantinnen und Migranten kümmert. Vox, die Ultrarechten, absolut migrationsfeindlich. Die wollten dieser Organisation in den Kommunen, in denen Vox mitregiert, die Gelder kürzen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go für die Kirche, die sich mit ihrem Engagement für Migration und Migranten eben auch auf die Seite der Armen und Benachteiligten stellt. In so anderen Streitthemen haben die Ultrarechte, also Vox und die Kirche, schon gemeinsame Positionen, eben Abtreibung oder Sterbehilfe. Aber letztlich sind das ja so also Lebensthemen, die mit Schöpfung zu tun haben. Und da, das ist ja das, was die Kirche so zu ihrer Kernkompetenz quasi zählt. Und da gibt es halt mal Dogmen dazu und die sagen, gut, das ist halt so, wir schützen das um jeden Preis und wir definieren das so und da ist nichts zu rütteln dran. Und es ist halt extrem unwahrscheinlich in Spanien ebenso wie in einem anderen Land, dass die Kirche irgendwann mal das Selbstbestimmungsrecht der Frau in Sachen Abtreibung über den Schutz des ungeborenen Lebens stellt. Aber ich glaube, was Spanien betrifft, so ist diese Zeit der wütenden Bischöfe erstmal vorbei und der Einfluss, den die Bischofskonferenz auf die Politik ausübt, der ist geringer als noch vor 15 oder 20 Jahren.
Ja, ganz klar. Das bemerkt man ja auch, dass sowas irgendwo zwar noch Thema ist und die Leute auch drüber diskutieren, aber dass es längst nicht mehr so stark ist, auch wie zum Beispiel zu Zeiten von Zapatero, als die Bischöfe auf die Straße gingen. Auch das hat ja schon abgenommen. Wir haben allerdings eingangs die Frage gestellt, warum sich Spanien so schnell säkularisiert hat. Und ein Grund liegt vielleicht auch in der Macht, die die Kirche hatte. Die Leute hatten da einfach vielleicht auch keine Lust mehr drauf nach Francos Tod in der Transition.
Ja, ich glaube schon, dass das stimmt. Also die Kirche, glaube ich, galt da halt einfach, weil sie so viel Macht hatte während des Franco-Regimes, als altmodisch und als irgendwas, wovon man sich halt so schnell wie möglich trennen wollte. Und da gab es auch bestimmt viele, die negative Erfahrungen gemacht hatten, weil sie auf einer katholischen Schule waren oder auch dann später, die sich über diese Macht der Bischöfe oder den Einfluss der Bischöfe geärgert haben und die eben so extrem die Nähe zu einer politischen Richtung gesucht haben, dass sie gesagt haben, nee, mit Kirche haben wir nichts mehr, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Heute sehen auch viele Bischöfe das eher als problematisch, dass die katholische Kirche lange so die Nähe zu einer bestimmten politischen Richtung gesucht hat. Ich war neulich in Santiago de Compostela, habe dort mit dem Erzbischof gesprochen, der mir das gesagt hat und da er mir noch ein anderes schönes Zitat mitgegeben hat, können wir hier noch mal kurz reinhören.
Hay un refrán que en España siempre detrás de los curas se dice con palos o con velas. En su historia reciente a lo mejor se ha identificado con determinadas opciones políticas, regímenes y eso a lo mejor ha creado una actitud que es muy curiosa y es muy propia del catolicismo cultural español, que es el anticlericalismo.
Der Mann, der da spricht, das ist Francisco José Prieto, Erzbischof von Santiago de Compostela. Und der sagt, es gibt ein geflügeltes Wort in Spanien. Die Menschen würden immer den Pfarrern hinterherlaufen, entweder mit Kerzen oder mit Prügelstöcken. Das würde auch daran liegen, dass die Kirche in jüngerer Vergangenheit so sehr mit bestimmten politischen Optionen des Regimes hätte identifizieren lassen. Und das hätte in Spanien zu einem ganz eigenen Ausdruck des kulturellen Katholizismus geführt, nämlich dem Antiklerikalismus. Und ich glaube, also diese beiden Strömungen, die gibt es weiter in Spanien. Das ist ja auch irgendwie so naheliegend, weil es so eine Pendelbewegung ist. Also man ist streng katholisch und radikal antiklerikal gleichzeitig. Und ja, das Pendel schwebt da halt immer so hin und her.
Ja, und das ist ja auch was, das haben wir jetzt gar nicht so richtig thematisiert hier im Podcast, aber während des Bürgerkrieges wurden ja auch sehr, sehr viele Geistliche umgebracht. Also das ist, wenn wir jetzt vom Pendel sprechen, dann ist das eine der extremsten Auswirkungen beziehungsweise extremsten Bewegungen des Pendels, würde ich sagen.
Genau, und es prägt auch, glaube ich, heute noch viele, ja, viel so im Fühlen des Landes. Mich würde nochmal interessieren, wie du das eigentlich empfindest, also wie katholisch empfindest du Spanien in der Zeit, in der du hier lebst?
Also ich muss sagen, ich bekomme in meinem Alltag relativ wenig davon mit. Also man sieht natürlich an jeder Ecke eine Kirche. Nonnen sieht man häufiger mal in Madrid. Klöster sieht man auch relativ viele. Ich habe aber das Gefühl, dass es zum Beispiel nicht ganz so ausgeprägt, auch in der Sprache nicht ganz so ausgeprägt ist wie in Kolumbien. Und trotzdem würde ich sagen, dass es ja auf mein Leben kaum Einfluss hat am Ende, aber vielleicht können wir noch eine Geschichte erzählen. Und zwar haben du und ich doch mal an einer Recherche auch über zumindest Teile der Kirche gearbeitet in Algeciras im Süden Spanien, beziehungsweise also ich war da, du warst in Barcelona und hast mich ja faktisch ferngesteuert.
Es war mir ein Vergnügen, dich an die richtigen Adressen zu verweisen und dir Telefonnummern zu schicken für die Vorortrecherche, wo ich leider nicht mitmachen konnte.
Es war eine wundervolle Zusammenarbeit, wie immer mit dir, Julia. Es ging ja damals um das Attentat auf einen Priester und ich habe da natürlich einige Zeit in der Kirche auch verbracht und habe mir die Predigten angehört. Und war schon nochmal erstaunlich zu sehen, wie voll die Kirchen in Spanien teilweise sind. Also das hat mit Deutschland dann, da gibt es keinen Vergleich mehr.
Wobei vielleicht das auch an dem Ereignis lag, ich weiß es nicht. Also gut, oder an dem Ort, an Andalusien vielleicht auch. Ich meine, es kann auch sein, dass es an meiner Barcelona-Bubble liegt oder halt an der Tatsache, dass ich in diesem sehr säkularisierten Katalonien lebe, was gerade auch im Vergleich zu Andalusien so sehr säkularisiert ist. Ich habe halt nicht so das Gefühl, dass die Kirche im Alltag, also weder das Kirche noch Religion im Alltag der meisten Menschen so eine große Rolle spielen. Und so generell in Spanien, wenn dann viel über diese Osterprozession gesprochen wird oder die Romerias, was ja eigentlich auch Wallfahrt mit religiösem Hintergrund sind, dann habe ich den Eindruck, dass es oft aus so einer, ja, so einer Fiesta-Attitüde gemacht wird. Und man nutzt es halt so als gottgegebene Gelegenheit zum Feiern und man pflegt dieses Brauchtum, weil es einfach dazugehört. Und vielleicht macht man das auch so aus der gleichen Motivation heraus, aus der mein Lebensgefährte, der sich als überhaupt nicht katholisch oder überhaupt nicht religiös bezeichnet, sich jedes Mal bekreuzigt, bevor er in ein Flugzeug steigt. Ja, so. Und ich hatte neulich so ein Zitat von Dalí gelesen, was dazu passt. Der hat nämlich geantwortet auf die Frage, ob er katholisch sei. No soy creyente, pero soy practicante. Also ich bin kein gläubiger Katholik, aber ich bin praktizierender Katholik. Also er macht es halt alles irgendwie mit, so weil es dazu gehört.
Ja, das sind dann kulturelle Praktiken. Das ist dann eher so Teil der spanischen Kultur sein, als wirklich zu glauben.
Genau, und was ich jetzt aber so journalistisch halt noch interessant fand, dass es jenseits von dieser ja, relativen Gleichgültigkeit doch eine kleine Minderheit gibt, die mit modernen Methoden für Rekatholisierung kämpft. Und es knüpft ein bisschen daran an, was du auch von der Attraktivität des Opus Dei erzählt hast. Das sind die Methoden, die vor allem bei jungen Leuten Erfolg haben. Da gibt es zum Beispiel in Madrid die Fiestas de la Resurrección, die Wiederauferstehungspartys. Die werden an Ostern gefeiert, organisiert von der Vereinigung katholischer Propagandisten. Das ist ein riesiges Gratis-Festival, gefeiert an der Plaza Cibeles, also wirklich mitten im Zentrum Madrids, beste Lage. Da treten dann umsonst Musikbands auf, christliche Gruppen, weltliche Gruppen. Und die Idee ist, so eine sehr niedrigschwellige Begegnungsstätte zu schaffen für Leute, die mit Glauben überhaupt nichts am Hut haben und halt kommen, weil da deren Lieblingsrapper oder whoever ist, ja, und die sollen dann halt fröhlich feiernde Menschen sehen, die fröhlich feiern, weil Christus auferstanden ist. Es wird an Ostern alles gemacht, noch ohne, dass man so versucht, sie zu bekehren oder zu missionieren, eher so als ganz vorsichtiges Antippen. Und dann gibt's in Spanien auch in letzter Zeit verstärkt so Influencerinnen, vor allem Nonnen. Zum Beispiel Sor Marta, das ist eine Benediktiner-Nonne, die hat auf Instagram und YouTube ziemlich viele Follower, ich glaube so 73.000 auf YouTube und 115.000 auf Instagram, und die erzählt in den Clips aus ihrem Klosteralltag, wie die da Kekse backen, welche Gebete sie wann beten, welche Messen wann wie gefeiert werden, gibt auch so ein bisschen Tipps für die Bibellektüre, und die hat wirklich einen irren Erfolg. Und generell so diese Rekatholisierungsversuche, die funktionieren vor allem bei Leuten, die in völlig kirchenfernen Familien aufgewachsen sind, weil für die ist dann dieser Katholizismus nicht mehr altmodisch, sondern irgendwie was Exotisches, was so interessant ist.
Klingt ein bisschen nach Tradwives, so, also vom Konzept her.
Ja, ist glaube ich so ähnlich, nur dass es halt um Religion geht.
Klar.
Und wenn ich an dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung machen darf.
Ja, hau raus.
Ich habe diese Nonne, diese Sor Marta, auch besucht, und zwar für eine lange Radioreportage zur Frage, wie katholisch ist Spanien 50 Jahre nach Francos Tod. Die läuft am 8. Oktober auf Deutschlandfunk um 20.10 Uhr. Den Link findet ihr bei uns im Newsletter und in den Shownotes. Und da gibt es auch einen Link zur ZDF-Doku Die Geheimnisse des Opus Dei, Glaube, Macht und Manipulation. Und das war auch eine Quelle für diese Folge. Und wenn ihr unseren Newsletter abonniert, auch den gibt es in den Shownotes, dann verrate ich auch, warum mich dieses Thema so wahnsinnig interessiert. Ich wollte nämlich früher auch mal tatsächlich Nonne werden.
Nein, Julia.
Wusstest du auch noch nicht.
Ernst?
Doch, wirklich, wirklich. Erst wollte ich Nonne werden, und ich glaube, aus der gleichen Motivation, warum ich noch früher Hexe werden wollte. Ich dachte, man hat dann irgendwie einen Zugang zu sowas Magischem und kann die Welt verändern. Dann nach meinem Nonnentraum wollte ich Päpstin werden. Das habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist in der katholischen Kirche. Und dann habe ich mich doch für den Journalismus entschieden.
Genau, aber alles wollen wir natürlich nicht verraten. Von der Nonne zum Journalismus findet ihr in unserem Newsletter. Bleibt noch der Blick nach vorn in den November.
Genau, das Datum gibt uns dann wirklich unser nächstes Thema vor. Am 20. November jährt sich der Todestag von Francisco Franco zum 50. Mal. Und das ist ein Grund für uns zu fragen, was bleibt von der Diktatur im heutigen Spanien. Online gehen wir nicht erst am 20. November, sondern wie meistens am Monatsanfang.
Ja, dann werden wir uns Franco dann doch nochmal ganz ausführlich widmen. Sangria und sonst gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch unser Projekt gefällt, dann unterstützt uns doch mit einem Abo. Das geht in 2 Klicks über Steady. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bisher machen Julia und ich den Podcast noch immer in unserer Freizeit, und jeder unterstützende Euro hilft uns. Ansonsten abonniert unseren kostenlosen Newsletter, diesmal mit Nonnenerklärungen und Julias Lebensweg. Folgt uns auf Instagram, da gibt es auch Bildmaterial zu der Folge, und drückt bei Spotify auf die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen.
Wir sagen Tschüss und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal.